بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وقيام الليل، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا من عبادك المقبولين. فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 35. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسلوك بيت الله لم هذا البيت من على الله من هذا سيدنا في وزيم زمن تريد نزامن unser Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم die Geschwister im Islam. So sehen wir uns wieder bei der Singsleiter Vortragsreihe, und wir sind angekommen im Vortrag Nummer 35. Und zur Anfang dieses Vortrags begrüße ich einige Anklänge von euch mit dem Zeichen Großes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام أمام هذه المسألة التي عرضها السائل على مصنف الرسالة رحمه الله، حيث قال: كيف أجدد ديني؟ فعرض عليه المصنف رحمه الله مسألتين. الأولى: سل نفسك يا نفس هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم استطعت أن تجدد أمر دينك. فمن عرف ربه وعرف القرآن الكريم استطاع أن يجدد أمر الدين. وبدأنا نجيب عن المسألتين: ها يا نفس هل تعرفين الله؟ يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فبدأنا نتعرف على القرآن، لأنه من خلال تعريفنا للقرآن وتعرفنا عليه نعرف ربنا عز وجل. وبعد أن تعرفنا على القرآن بدأنا التعرف على الله عز وجل من خلال القرآن. وبدأنا بأول قضية، وهي قضية الخلق. فالمسلم يعلم أنه مخلوق وأن الخالق هو الله. فبدأنا نتعرف على قضية الخلق، تكلمنا عن خلق السماوات والأرض، وكيف أن الله تعالى خلق سمواته وأراضيه في 6 أيام. تعرفنا على خلق آدم على مراحل وأطوار، من تراب إلى طين إلى حمأ مسنون إلى صلصال كالفخار ثم النفخ في الروح. اتعرفنا على خلق الجنين داخل الرحم على أطوار، من نطفة لعلقة لمضغة لعظام للحم ثم الروح. وكان السؤال: لماذا هذه المراحل والأطوار في الخلق؟ والله تعالى هو القادر القدير المقتدر الذي يقول شيء كن فيكون. فلماذا خلق السماوات والأرضين في 6 أيام؟ لماذا خلق آدم على أطوار ومراحل؟ لماذا خلق الجنين داخل الرحم على أطوار ومراحل؟ قلنا: لكي نتعلم أمرين. الأول: الصبر والحلم والأنا وعدم العجلة. ثانية: سنة التدرج في كل شيء. وده بطبيعة الحال جعلنا نقف أمام التدرج في أمر الدعوة، ورأينا كيف كانت عملية التدرج الدعوية منذ أن بعث الله نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. في البداية كان مرحلة التهيئة للرسالة والنبوة، ثم بعد ذلك مرحلة الدعوة سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ثم بعد ذلك مرحلة الجهر بالدعوة، ثم بعد ذلك مرحلة الهجرة إلى المدينة، ثم بعد ذلك بناء الأمة وقيام الدولة في المدينة. وشرحنا تلك المراحل جميعا، وما زلنا مع المرحلة الأخيرة وهي بناء الأمة وإقامة الدولة في المدينة. وقلنا أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أقام دولته وبنى أمته على 4 ركائز. على 4 ركائز: الأولى ركيزة بناء المسجد، الثانية ركيزة الأخوة الإيمانية، ركيزة الأخوة الإيمانية. الثالثة ركيزة المعاهدات مع غير المسلمين. الرابعة ركيزة الجيش القوي الذي بناه النبي محمد في المدينة. اتعرفنا على بناء المسجد، وبدأنا نتعرف على الأخوة الإيمانية ومنهج الإسلام في توثيق الروابط، وذكرنا أن الإسلام نهجا عظيما في توثيق العلاقات بين المسلمين، فبدأ بالنهي عن الظلم والترفع عنه، ثم بدأ بعدم الضرر ولا الضرار، ثم ذكر التكافل بين المسلمين ببيان الحقوق والواجبات. وكان من آخر الأحاديث التي ما زلنا نقف معها حديث الإمام مسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بدأنا شرح هذا الحديث في اللقاء الماضي، فرغنا من الستر على المسلمين. في هذا اللقاء إخوة نبدأ نقف مع قول نبينا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بعد أن يترجم المترجم.
Nämlich wie im Islam, wie wir bereits mehrfach erwähnt haben, machen wir eine kleine Wiederholung in Bezug dessen, was wir gesprochen haben, damit wir das auffrischen, worüber wir bereits gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass der Autor gefragt worden ist von einer Person, wie er seine Religion erneuern kann, beziehungsweise seinen Iman auffrischen kann. So hat ihm der Autor zwei wichtige Fragen gestellt, indem er ihm gesagt hat: Erstens sollst du deine eigene Nefsjani, dein eigenes Ich fragen, ob sie Allah kennt und ob sie den Koran kennt, den wir haben erwähnt, dass es ausschlaggebend ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala erkennt dadurch, das hier, dass man Allah subhanahu wa ta'ala erkennt dadurch, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich im Koran beschrieben hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, wir haben Allah subhanahu wa ta'ala erkannt anhand dessen, wie er sich selbst beschrieben hat, und nicht, dass wir sagen, wir haben Allah subhanahu wa ta'ala mit dem bloßen Verstand erkannt oder wie auch immer, weil dies eine Aussage wäre, die nicht 100% zutreffend ist. Deswegen ist es wichtig, dass man seine eigenen Nefs fragt, ob man Allah subhanahu wa ta'ala kennt und ob man den Koran kennt. Im Koran erlangt man Kenntnis über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Gesetzgebung, aber auch die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung und in der Umwelt und all dies, was man wahrnimmt. Wenn man Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt hat, ist es wichtig, sich bewusst zu werden, wer man eigentlich selber ist. Denn wenn ich sage, ich habe Allah subhanahu wa ta'ala erkannt, dann ist es wichtig, dass ich für mich selbst wisse, wenn es einen Schöpfer gibt und ich das Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala bin, was erwartet er von mir? Und wir haben uns ebenfalls gefragt, wir haben in Surat al-Mu'minun erwähnt, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Erschaffung des Menschen beschreibt. Und wir haben ebenfalls gefragt, wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen auf diese Art und Weise erschaffen oder die Himmel und Erde in Etappen erschaffen und auf Tagen hinweg gesehen, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala selbst in der Lage ist, zu sagen, eine Sache zu sagen, sei und sie ist. Und da haben wir erwähnt, dass wir dadurch eine wichtige Sunna entnehmen, die Art und Weise Allah subhanahu wa ta'ala bei der Erschaffung, dass man gewisse Dinge etappenweise anzugehen hat, dass man wie auch bei der Dauer des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie wir sehen, wie die Dauer angefangen hat, zuerst, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von Allah azza wa jal vorbereitet worden ist für die Offenbarung, dann die Offenbarung bekommen, dann die Dauer im Geheimen, dann die Dauer im Offenkundigen, dann das Ertragen der Leid der Menschen, dann die Auswanderung, dann die Auswanderung zu Medina, dass man dort einen Staat sozusagen gegründet hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam damit begonnen hat, eine Moschee zu gründen, damit die Menschen ihre Pflichten vollziehen können.
aber ebenfalls auch zur Stärkung der Brüderlichkeit. Und bei dem Thema Stärkung der Brüderlichkeit haben wir verschiedene Hadith erwähnt, die wir auch schon erläutert haben. Und wir sind immer noch beim Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, der überliefert ist bei Imam Muslim, den wir ebenfalls schon angefangen haben zu erläutern. Und heute reden wir über die Passage, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der sinngemäßen Übersetzung sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der Hilfsbereitschaft bei seinem Diener so ist, wie sein Diener selbst zu seinen Mitmenschen ist. Beziehungsweise in der genauen Übersetzung, wie er zu seinem Bruder ist, ja, aus religiöser Hinsicht gesehen, nicht nur sein Blutsbruder, sondern wie er zu seinem eigenen Bruder ist, so hilfsbereit ist Allah subhanahu wa ta'ala bei ihm. Und heute werden wir bitten, der Ta'ala genau da weitermachen.
Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. هذه قاعدة هامة من قواعد الإسلام، أن الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فمن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل أن يكون المسلم في عون أخيه المسلم. لماذا؟ لأن عون المسلم فيه إدخال للسرور عليه. وعندما سئل النبي عليه الصلاة والتسليم عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله قال سرور تدخله على مسلم، يعني عندما تدخل الفرح والسرور على أخيك المسلم اعلم أنك تفعل أعظم الأعمال. فمن أعظم الأعمال ومن أحبها إلى الله عز وجل أن ندخل السرور على المسلمين. ولا شك أن المسلم اللي بيكون في ضائقة أو عنده حاجة، فإن قمت بقضائها والسعي في تذليل الأمر له والتنفيس عنه وإعاناته، فإن ذلك يدخل السرور عليه. فهذه بشارة أنك قمت بأعظم وأحب الأعمال إلى الله. ثانيا، أنك إذا كنت في حاجة أخيك المسلم فالله في عونك، ودي بشارة أخرى، وده من باب الجزاء من جنس العمل. فالله عز وجل هو الذي يعينك في شأنك كله، فإن كنت صاحب ذنب غفر لك وعفى عنك، وإن كنت ضيق الرزق وسع عليك وبارك لك فيه، وإن كان هناك عقبات ما زللها الله عز وجل وأعانك على قضائها، وهكذا. فيا لها من بشارات عندما يسعى المسلم في حاجة أخيه المسلم. نعم.
Und so sehen wir, wie wir erwähnt haben in dieser Passage des Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wasallam, man sollte sich das so merken, liebe Geschwister, diese ganzen Hadith, die man erwähnt, was die Brüderlichkeit angeht oder die Hilfe der Brüderlichkeit, einem Bruder zu helfen oder ähnliches, so haben wir oft gesehen, was im Endeffekt der Lohn dafür ist. Und da gibt es im Islam eine goldene Regel, die besagt, die Entlohnung, ist ein bisschen schwer zu Deutsch zu übersetzen, aber die Entlohnung ist entsprechend deiner Tat. Das heißt, wir sehen das in ganz vielen Hadith, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer ein Erschwernis für seinen Bruder erleichtert, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala ein Erschwernis in der Dunya und in der Akhira erleichtern. Und wer seinem Bruder bei der und der hilft, dem hilft Allah subhanahu wa ta'ala bei der und der. Das heißt, die Tat, die du vollziehst, ist ausschlaggebend für das, was du bekommen wirst. Yani, da sagt man, die Entlohnung, die du bekommst von Allah subhanahu wa ta'ala, ist entsprechend der Tat, die du bringst. Die Entlohnung von Allah subhanahu wa ta'ala ist entsprechend der Tat, die du bringst. Das heißt, hilfst du ihm, hilft dir Allah. Bist du barmherzig zu ihm, ist Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig zu dir. Und so weiter. Diese ganzen Ahadith, die man bereits schon mehrmals gehört hat. Und hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer in der Aun ist hier auch etwas schwer zu übersetzen, yani in der Hilfsbereitschaft sozusagen seines Bruders ist, für ihn ist Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Position. Aber nicht nur was die Hilfsbereitschaft angeht, sondern ebenfalls auch bei Erleichterung oder dass Allah subhanahu wa ta'ala dir vergibt und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du deinem Bruder hilfsbereit bist oder ihm bei einer Sache hilfst, ihm bei einer Sache unterstützt, dann wirst du ebenfalls den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala dafür bekommen. Deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach den gewaltigen Taten gefragt wurde, da hat er was ebenfalls erwähnt, dass er gesagt hat, dass du die frohe Kunde sozusagen oder die Fröhlichkeit sozusagen, die Freude in das Herz deines Bruders einbringst. Das heißt, Wenn du beispielsweise sagst, der Bruder XY, der hat sozusagen diese Erschwernis oder wenn ich ihm das tue oder wenn ich das für ihn mache, dann bringt das Freude in sein Herz. Das heißt, du bereitest ihm eine gewisse Freude. Und dies ist eine der gewaltigsten Taten, wie der Prophet antwortete, als er danach gefragt worden ist. Das heißt, wenn du deinem Bruder bei einer Sache hilfst, dann tust du ihm helfen, Allah subhanahu wa ta'ala will dir beistehen, aber gleichzeitig bringst du eine Freude in sein Herz, wofür du von Allah subhanahu wa ta'ala gewaltig belohnt wirst. Ebenfalls aber auch, so sehen wir in dem Hadith, in dem es heißt, so wird Allah ihm helfen, beziehungsweise ihm beistehen, wie der Scheich erwähnt hat, so wird er ihm seine Sünden vergeben, ihm Erleichterung bringen, ihn von seinen Problemen Auswege erschaffen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir das verstehen, dass man die Tat, die Entlohnung, die man bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala, ist entsprechend der Grundlage der Tat, die du vollzogen hast, sei es gegenüber deinem Bruder oder wie auch immer.
ولذلك من فقه المسلم أنه دائما أبدا يهتم وينشغل بالعبادات المتعدية للغير يعني اللي فيها نفع للغير فهي أعظم أجرا وأعلى قدرا مثلا أنا الآن أقرأ القرآن هذه عبادة لا تتعدى للغير إنما دي عبادة قاصرة علي أنا نفعها علي أنا طب لو في وقت قراءة القرآن جاني أخ مسلم يحتاج لمساعدة أيهما أقدم؟ أقدم حاجة أخي لماذا؟ لأن حاجة أخي المسلم الآن عبادة متعدية للغير يعني نفعها يتعدى الغير فنقول لك اترك الآن قراءة القرآن وابدأ انشغل بحاجة أخيك المسلم فالعبادة تنقسم إلى قسمين عبادة قاصرة على النفس وعبادة متعدية للغير دايما العبادات المتعدية للغير أعظم أجرا مثلا أنا بحصل العلم تحصيل العلم قاصر على نفسي أنا لكن لو أنا بعلم العلم يبقى أصبح نفعي يتعدى لغيري ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم خيركم من تعلم القرآن وعلمه مش تعلم فقط لازم تقوم بنفع الغير تعلم القرآن للغير فالمعلم أعظم أجرا من المتعلم لأن المتعلم تعلمه قاصر على نفسه فقط فإن تعلم وكتم العلم عن الناس يأثم لماذا؟ لأن القرآن حجة لك أو عليك حجة لك إن عملت به ودعوت الناس إليه وحجة عليك إن لم تعمل به فاللي بيتعلم ده وبعدين لا يعلم الناس ولا يصل خيره للناس يعني عمله ناقص لذلك نقول أن من فقه العبد المسلم إنه يهتم بنفع الغير ودي مهمة قوي ولذلك نقول إن كنت فقيها وكنت في ضائقة وأردت تفريجها طب اسعى في تفريج ضائقة عن مسلم لأن الجزاء من جنس العمل أو الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي ابدأ أنت تحرك وشوف أخ مسلم محتاج لك في أمر معين وحاول تقضيه له يقضي الله عنك ضائقتك ويعينك على النجاة منها ولذلك من الأدعية المضمونة إجابتها دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب أدي الفقه بقى يعني مثلا أنا عندي دراسة وعندي امتحانات وأريد التوفيق في الامتحان ما أدعيش لنفسي أدعي لأخي عبد الكريم إن ربنا يوفقه امتحاناته اسمها دعوة بظهر الغيب فالملك يقول لي ولك مثله فأنا دعيت لعبد الكريم مين اللي دعا لي أنا؟ الملك ودعاء الملك إيه؟ مستجاب فتخليك بقى فقيه خلاص؟ أنا عندي ضائقة طيب وأخي عبد الكريم عنده ضائقة إن أردت أن أنجو من ضائقتي أمشي في قضاء حاجة أخي فالله عز وجل يقضي حاجتي وهكذا وده الفقه بقى وذلك قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه مجرد بس أن أنت تسلك قضاء حاجة مسلم مجرد أن أنا مثلا أقول أفكر أن أنا أقضي حاجة فلان وأبدأ أخذ الأسباب أبشر بقضاء حاجتك أبشر بعون الله لك ولذلك سبق الصحابة بهذه العبادات المتعدية للغير يعني من نفعهم لنا أن القرآن وصلنا والسنة جاءتنا ونعمل بها
لأن عبادتهم كانت متعدية، كانوا ينشرون العلم وينقلون العلم عن رسول الله، لهم رواة الصحابة، فوصل العلم إلينا. فانظر إلى نفعهم مستمر لقيام الساعة، لذا سادوا بهذه الفضيلة العظيمة. وللسلف مواقف في هذا الباب عظيمة جدا، سوف نذكر بعضها بعد أن يترجم المترجم.
Deswegen sollte der Muslim auch schlau sein in dieser Hinsicht. Wenn wir beispielsweise sagen, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir helfen, wenn du deinem Bruder hilfst. Oder Allah subhanahu wa ta'ala wird dir das geben, wenn du deinem Bruder das gibst und so weiter und so fort. Wie wir gesagt haben, die Entlohnung ist entsprechend der Tat, die du gebracht hast. Und deswegen ist der Muslim in jeder Hinsicht damit beauftragt, dass er schlau handelt. Dass er beispielsweise, wenn er eine Tat vollziehen kann, die ihm selbst Nutzen bringt, aber gleichzeitig eine Tat bringen kann, die anderen nutzt, dass er die andere Tat bevorzugt. Und beispielsweise, du sitzt in der Moschee und du bist dabei, Koran zu lesen. Eine Tat, die nur dir Nutzen bringt, sonst niemandem. Und dann kommt ein Bruder zu dir rein und sagt dir, Bruder, ich habe diese um diese Sache zu erledigen, bitte hilf mir dabei. Da ist es für dich mehr wert, den Koran liegen zu lassen, aufzustehen und ihm zu helfen bei seiner Sache, als dass du in der Moschee weiterhin sitzt und den Koran liest. Und so ist die Ibadah, die Tat, die gottesdienstliche Handlung, lässt sich unterteilen. Erstens eine gottesdienstliche Handlung, die lediglich dir einen Nutzen bringt, und zweitens eine gottesdienstliche Handlung, die deinen Mitmenschen ebenfalls einen Nutzen bringt. Und deswegen sehen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, in einer authentischen Überlieferung, der sinngemäßen Übersetzung, der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt und ihn lehrt. Yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt nicht lediglich, der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt. Denn derjenige, der den Koran lediglich lernt, der hat ihn nur für sich selbst gelernt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. Das heißt, er hat ihn sich selbst angeeignet und er hat ihn seinen Mitmenschen sozusagen beigebracht. Das heißt, hier sehen wir, wie gewaltig der Nutzen dafür ist. Ebenfalls aber auch, wenn du möchtest, dass beispielsweise deine Angelegenheit von Allah subhanahu wa ta'ala erledigt wird, so erledige die Angelegenheit anderer Menschen, anderer Brüder. Hast du irgendwelche Probleme, so geh mit deinem Bruder, um sein Problem zu lösen. Dann wirst du sehen, dass dir Allah subhanahu wa ta'ala Erleichterung schenkt und dir einen Ausweg aus deinen eigenen Problemen schafft. Und deswegen ist es eine Dua, die nicht abgelehnt wird, wenn du Dua für deinen Bruder machst im Verborgenen. Das heißt beispielsweise, Hassan ist zu Hause, Furkan ist zu Hause und Furkan macht Dua für Hassan. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Angelegenheit erleichtert. Ja, er sitzt hier, oh Allah, gib ihm von seinem Risk und erleichtere ihm seine Angelegenheiten und schaff ihn aus seinen Auswegen Problemen. Dann ist diese Dua, wird angenommen, wird nicht zurückgewiesen. Und gleichzeitig sagen die Malaika, und für dich auch. Und für dich auch. Das heißt, wenn du beispielsweise, wie der Sheikh erwähnt hat, wenn du beispielsweise mit jemandem bist und ihr habt beide eine schriftliche Prüfung oder wie auch immer, ja, ihr zwei sitzt zusammen in der Klasse und ihr habt eine Prüfung. Und Furkan macht die Dua, nee, jetzt drehen wir den Spieß um, jetzt Hassan macht die Dua und sagt, oh Allah, lass Furkan diese Prüfung bestehen. Diese Dua, die wird nicht abgelehnt. Aber gleichzeitig sagen die Engel und für Hassan zu dir und für dich ebenfalls. Das heißt, ein Mensch hat für seinen Bruder eine Dua gemacht und die Engel haben für ihn eine Dua gemacht. Und die Dua eines der Engel wird von Allah subhanahu wa ta'ala nicht abgelehnt. Deswegen sollte der Muslim in dieser Hinsicht schlau sein und versuchen, Nutzen zu bringen für seine Mitmenschen und so weiter. Und so waren auch die Sahaba, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn lassen. Der beste Beweis dafür ist, dass der Koran noch bei uns ist und dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert und überliefert und überliefert worden ist. Das heißt, hier sehen wir auch einen Nutzen, der nicht nur ihn was gebracht hat, sondern uns ebenfalls in dieser Angelegenheit was gebracht hat.
نذكر لكم نماذج في باب العون، ونبدأ بقدوتنا وأسوتنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من صفته أنه ما سئل عن الإسلام شيء فقال لا أبدا. إذا سئل النبي أي أمر قضاه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في الحديث يأتي رجل إلى النبي ويأخذ بتلابيب النبي، يعني يمسكه من ثوبه حتى أثر الثوب في عنق نبينا وكاد أن يخنق النبي، وهو يقول له في غلظة: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. شوف، تخيل رجل جاء يطلب صدقة، يطلب المال من النبي بهذه الطريقة السيئة. يقول أنس راوي الحديث: فتبسم النبي عليه الصلاة أزكى التسليم وأمر له بعطاء، أي قضى حاجته، ما انتقم لنفسه وغضب ومنعه العطاء أبدا، بل أمر له بعطاء قضاء حوائج المسلمين، حتى وإن أساء، حتى وإن أغلظوا لنا في القول، ما دمنا نستطيع أن نقضي لهم حاجة فلابد أن نبادر ولابد أن نسارع ولا ننتقم لأنفسنا أبدا. تنفرق بين قضاء حوائجهم وبين الأمور الشخصية، أو أساء إلينا أو كذا، خلاص نعفو ونصفح. هذا مشهد مهم أوي يربينا على قضاء حوائج المسلمين. أيضا من المواقف أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قد جعل بلالا على مال الصدقات، فبلال كان له عادة طيبة كده، كلما جاء البيت مال المسلمين عطاء فيدخر بعضه لعل النبي أن يحتاج إليه فيما بعد. وذات يوم جاء تمر إلى بيت المال، فبلال ادخر جزءا من التمر، أمره النبي أن يوزع على المسلمين وعلى أصحاب الحاجات، بدأ يوزع حتى نفد التمر إلا البقية القليلة التي يدخرها بلال، زي ما أنت تقول يعني يمكن نحتاج لها بعدين. ثم جاء الناس يطلبون، والنبي يقول لبلال: أنفق يا بلال. فبلال ينظر للنبي نظرة كده، يعني ما فيش غير الشوية اللي احنا بنخشلهم على جنب ده. النبي ابتسم وقال: أنفق يا بلال. فبلال ينظر تاني للنبي، يعني ها ده الشوية اللي هم على جنب دول. فالنبي ابتسم وقال: أنفق يا بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فأخرج بلال كل ما في بيت المال. ودي القاعدة المهمة قوي، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده بيعلمنا أمر مهم قوي، إن احنا نقضي حوائج المسلمين ونسعى في ذلك. ولذلك تعلم الصحابة هذا من نبيهم، فهؤلاء الأنصار ينزل القرآن الكريم يمتدحهم بهذه الصفة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني مع شدة فقرهم وحاجتهم يؤثرون غيرهم بما يطلبون من قوت أو طعام. وفي ذلك حديث صحيح عند البخاري، عندما نزل ضيف على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وطلب الطعام، فالنبي أرسل إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام، فلم يجد عندهن إلا الماء والملح، ما في طعام، بيت النبي ما في غير مية وملح عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب كيف نقضي حاجة هذا الرجل وليس عندنا ما نتمكن من قضائه؟ فقال النبي في أصحابه: من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ من منكم مستعد بقى يأخذ الضيف ده معي يأكله لقمة؟ قام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فدفعه النبي إليه، أخذوا للعشاء. دخل الأنصاري على زوجته وقال: يا زوجتي، ماذا عندك الليلة من طعام؟ قالت: ليس عندي إلا عشاء الأطفال، ما عنديش غير أكل الأطفال الصغار. قال: يا زوجتي، لا تخزيني عند رسول الله، فإن معي ضيف رسول الله، لازم نتصرف. قالت: ماذا أصنع؟ قال: لعبي الأطفال حتى تنوميهم، العبي معهم شوية لغاية ما يناموا من غير عشاء، ماشي، ثم أطفئي السراج، أصبح السراج يعني أطفئي، ثم قدمي الطعام، نجلس بجوار ضيفنا كأننا نشاركه الطعام حتى يفرغ. يعني تحطي الأكل بعد ما طفينا المصباح في ظلامه خلاص كده، وأكننا بناكل مع الضيف، وإحنا ناكلش، هو فقط اللي يأكل، لأن الطعام يدوبك يكفي هذا الضيف. المهم لعبت المرأة أطفالها حتى ناموا بلا طعام، أطفأت سراجها، المصباح طفته، قدمت الطعام وجلس بجوار الضيف كأنهم يشاركان الطعام حتى شبع الضيف وحمد الله. فلما كان الغد التقى النبي بهذا الصحابي الأنصاري هذا الكريم الجواد هذا، وقال له النبي: يا رجل، إن الله تعالى ضاحك من صنيعكما بضيفكم البارح. وفي رواية: إن الله عز وجل أعجب لصنيعكما بضيفكم البارح. وفي رواية: إن الله غفر لكما بصنيعكما لضيفكم البارح. أو كما قال النبي. سبحان الله، شوف عمل بسيط جدا يسير في قضاء حاجة مسلم وفي سد جوعة مسلم، كان الجزاء عليه إن ربنا يفرح، إن ربنا يضحك، إن ربنا يعجب، إن ربنا يغفر سبحانه وجل جلاله. فحققت، شوف صفات ربنا، صفة الضحك صفة حقيقية، يضحك كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ومن لزوم الضحك الرحمة والمغفرة، ومن لزوم العجب من الفعل الرحمة والمغفرة. ده عمل بسيط قوي. هكذا كانوا رضي الله عنهم تعلموا هذا من نبيهم ومن أسوتهم ومن قدوتهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
Wenn wir über diese Eigenschaften sprechen, wie es sich gebührt, seinem Bruder oder seinem Mitmenschen, den Muslimen, zu helfen, so sehen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies getan hat. Wenn wir über Vorbilder sprechen, dann gilt es zuallererst über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sprechen, wie Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung des Koran sagt: Wahrlich, ihr habt im Gesandten Allahs ein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft. So wird erwähnt, dass eines Tages eine Person zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und ihn stark angepackt hat und ihm gesagt hat: Gib mir von dem Geld sozusagen. Ja, die Muslime hatten sowas wie eine Schatzkammer, in denen das Geld der Muslime aufbewahrt war, und der hat davon verlangt. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht aufgrund dieser Tat gesagt: Geh weg und nimm ihn weg von mir und bestraft ihn und so weiter und so fort, sondern hat ihm seinen Wunsch erfüllt und hat ihm in dieser Angelegenheit geholfen. Ebenfalls sehen wir, wie beispielsweise Bilal radiallahu anhu, der Schatzmeister war sozusagen, der das Geld behütet hat, oder auch wenn Spenden gekommen sind oder wie auch immer, wenn eine Sadaqa gekommen ist oder wie auch immer, von den Datteln, von den Menschen, die Datteln gebracht haben oder so, war es von seiner Art und Weise, dass er immer etwas aufgehoben hat für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Menschen sind gekommen, die Bedürftigen haben ihn gefragt: Hast du davon? Er hat ja nie immer gegeben, außer einen kleinen Teil hat er immer übrig gelassen für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Vielleicht wird er das gebrauchen, vielleicht werden das die Muslime, wie auch immer. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm ebenfalls anbefohlen, alles zu spenden von dem, was vorhanden ist. Auch eine weitere Sache sehen wir, wie es ist, wenn man den Mitmenschen hilft. Eine Person kam eines Tages als Gast zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bei seinen Frauen angefragt, was es zu essen gibt. Und sie sagten ihm: Es gibt nichts außer Wasser und Salz. Das ist natürlich, eigentlich könnte man über diese Sache schon sehr lange reden. Also wie bescheiden muss der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, dass er in seinem Zuhause lediglich Wasser und Salz vorzufinden hat und sonst überhaupt nichts. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt zu seinen Gefährten: Wer von euch ist in der Lage, den Gast des Propheten mitzunehmen und ihn zu beherbergen? So hat sich eine Person gemeldet und hat gesagt: Ich werde es machen. Dann ging er mit diesem Gast nach Hause und hat die Frau zu Hause gefragt: Oh, meine Ehefrau, was gibt es zu essen? Sie sagte ihm: Nichts außer dieses bisschen, was ich habe, um den Kindern Essen zu geben. So hat ihr Ehemann gesagt: Spiel mit den Kindern, ja, nee, unterhalte sie so lange, bis sie von selbst einschlafen. Dann machst du das Licht aus und bringst das Essen für den Gast. Und was ist damit gemeint? Warum sollte sie überhaupt das Licht ausmachen? Das Essen war wenig gewesen. Es war nicht viel, vielleicht eine Portion, die nur eine Person sättigt und nicht mehr. Und wenn sie mit nur einer winzigen Portion zu zweit oder zu dritt essen, wird sich der Gast natürlich schämen. Da hat er gesagt: Mach das Licht aus und bring das Essen. Dann wird der Gast von dem Essen essen und er wird denken, dass wir ebenfalls am Essen sind, obwohl wir nicht am Essen sind, bis er satt wird. So hat der Gast gegessen, bis er satt geworden ist und hat gedacht, dass sie mit ihm essen, aber sie waren nicht mit ihm am Essen gewesen. Und am nächsten Tag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Sahabi gesehen und hat ihm gesagt: Allah hat es belächelt über das, was ihr gemacht habt. In einer anderen Überlieferung: Allah hat dies gefallen, was ihr mit eurem Gast gemacht habt. Und in einer anderen Überlieferung: Allah hat euch eure Sünden vergeben aufgrund dessen, was ihr gemacht habt mit eurem Gast. Hier sehen wir die Art und Weise, wenn man seinen Mitmenschen eine Hürde nimmt, eine Erschwernis nimmt, eine Erleichterung gibt, sei es jetzt, was das Essen angeht, sei es jetzt, Angelegenheiten deines Bruders zu erledigen, mit ihm unterwegs zu sein, ihm zu helfen oder wie auch immer. Und all dies fällt darunter, dass derjenige, der hilfsbereit ist und seinem Bruder hilft, ihm Lasten abnimmt oder ähnliches, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Lasten abnimmt bzw. ihm hilft in solchen Angelegenheiten.
الوقت المغرب دخل أيضا من النماذج الطيبة في هذا الباب هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان معتكفا في مسجد النبي عليه الصلاة والتسليم ومعلوم يا إخوة منزلة الاعتكاف وخاصة في مسجد النبي عليه الصلاة والتسليم المهم أثناء الاعتكاف رأى ابن عباس رجلا في المسجد حزينا باكيا فدنا منه وقال يا أخي ما لي أراك حزينا هكذا المسلم يا إخوة يطمئن على أحوال من حوله مثلا رأيت أخاك يعني متضايق أو في عنده هم أو حزن اسأله شوف إيه اللي تعبه إذا كنت تستطيع أن تخفف عنه بادر المسلم أخو المسلم هكذا قال النبي عليه الصلاة وفي حديث قال المسلم للمسلم كالبنيان أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي بين أصابعه عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبقى لازم نهتم بإخواننا لقيت عليه مثلا نوع من أنواع الحزن اسأله بينك وبينه كده إيه اللي محزنك في إيه وعليك أن تدخل عليه السرور وتفرحه وتحاول تخفف عنه قدر استطاعتك ولو ما عندك شيء بالكلمة الطيبة والدعوة الصالحة فربما مثلا يكون أخي عنده كرب معين مادي وأنا لا أستطيع أنا مثله حال المادية تعبانة أو على الأقل أدعو له بالتيسير أبشر يا عبد الكريم ربنا ييسر حبيبي ييسر الله لك ورفع عنك هذه الدعوة تكفي عاون لأخيك المسلم بشره ذكره بالله الله سبحان الله مادية يا رجل المال بيروح ويجي اللي بيعطي هو الله أنت بس توجه لله عز وجل لي كده واسأله وبإذن الله تفرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج نقول لعبد الكريم غدا تضحك على المشكلة دي بعد ما تنقضي يا ما مشكلات كنا نظن إنها خلاص هذه القاسمة وفجأة بنضحك منها دلوقتي أقول سبحان الله بقى أنا كنت حزين عشان دي وكنت مش عارف إيه كلمتين حلوين كده فيهم عقيدة وفيهم منهج فيهم تذكير تخفف عن أخيك المسلم وده اللي عمله ابن عباس يا إخو رضي الله تعالى عنهم ما لك يا أخي قال يا ابن عباس علي دين وقد حل وقت سداده ولا أجد ابن عباس ما عندوش المال إنه يسدد له طب ماذا يصنع قال أبشر سآتي معك إلى الدائن يمهلك ده نقدر نعمله نروح نكلم الدائن نقول له والله عبد الكريم مزنوق شوية وعنده ظروف شهر كمان أو شهرين على ما يستطيع إنه يقضي الدين قال وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله يعني هتترك الاعتكاف عشان تيجي معي قال يا أخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مشيك في حاجة أخيك المسلم أفضل من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا أو كما قال النبي وفي رواية أفضل من اعتكافك في مسجدي هذا 10 سنين يا الله شوف فضيلة قضاء حاجة المسلم لماذا؟ الاعتكاف سنة وقضاء حاجة المسلم واجب فالواجب يقدم على السنة وده فقه المسلم المهم ابن عباس خرج معه وذهب به إلى بيت الدائن وطرق بابه صاحب البيت من الطارق قال عبد الله ابن عباس قال أهلا ومرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الباب قال يا أخي جئتك شفيعا في هذا الرجل أن تمهله فترة للسداد أنا جئت لك كده أستشفع للرجل ده إنك تعطيه فرصة لأنه ما عنده يدفع قال لقد عفونا عن الدين بل أعطينا هذا الرجل 4000 درهما مكافأة له على أن تسبب في مجيئك إلى بيتنا يا ابن عم رسول الله. الراجل ده كان عليه دين 4000 سامحنا فيها وهنديله مثلها مكافأة. الله أكبر، شوف مشي المسلم في حاجة أخيه المسلم أثمرت الخير إزاي. فقال ابن عباس الحمد لله. ودي برضو في ملمح إيماني مهم، إن الجيل ده إخوة كانوا يعرفون قدر العلماء وقدر آل بيت النبي محمد رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا المسلم يا إخوة لازم نقدر أهل العلم فينا ونحترم قولهم. يجي يقول لك افعل كذا، مدام في المعروف نفعل ونحن راضيين. مثلا قلنا لك خلاص يا عبد الكريم اعفو عن أخيك ده، سمعا وطاعا يا شيخ، خلاص عفونا. مثلا عبد الكريم له مبلغ بسيط عند فلان وفلان، ظروفه تعبانة ومش قادر، يجي الشيخ سيد يقول لعبد الكريم خلاص اعتبرها صدقة، سمعا وطاعا يا شيخ، خلاص هي صدقة. لأن الشيخ بيدلك على الخير، بيدلك على الأجر. أخوك الآن معسر ما عنده وظروفه تعبانة، إيه يعني 100 يورو عبد الكريم؟ اعتبر عشت بها الشيخ سيد. لو خدت الشيخ سيد عند المطعم التركي ده هتدفع 100 يورو لما تجيب له حتتين لحمة، صح؟ اعتبرها يا سيدي عشيت الشيخ سيد، خلاص سمعنا وأطعنا. وهكذا يبقى لازم نحترم أهل العلم فينا، كمان نحترم الأكبر منا سنا، خلاص كمان نكون مسارعين في الخير. شوف الرجل بمجرد ده اسم قال له عفاونا، هي 4000 درهم يعني قول 4000 يورو عفاونا. أيوة نفوس يا إخوة، نفوس تنظر لما عند الله ما بتنظرش للدنيا. قال عفونا عن الدين. مش بس كده، وأعطيناه مثلها مكافأة أن تسبب في مجيئك إلى بيتنا. فقال ابن عباس الحمد لله. هكذا كانوا رضي الله عنهم، لذا رفعهم الله. نعم، دخل الوقت. طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل بعد الأذان إن شاء الله عشان ما نشكش عليكم.
So machen wir weiter mit dem, was wir erwähnt haben, wie wichtig es ist, in der Angelegenheit für seinen Bruder etwas zu erledigen. Es wird überliefert, dass Abdullah ibn Abbas, möge Allahs Wohlgefallen auf ihm und seinem Vater lasten, dass er eines Tages im I'tikaf saß in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so hat er eine Person gesehen, welche in einem sehr traurigen Zustand war, sogar erwähnt ist, dass sie am Weinen war. Und so ging Ibn Abbas radiallahu anhuma zu ihm hin und hat ihm gesagt, oh mein Bruder, was lässt dich traurig sein? Und hier sehen wir ebenfalls, wenn wir solche Aussagen erwähnen, beziehungsweise solche Ereignisse erwähnen, ist es nicht nur wichtig zu gucken, was am Ende des Hadithes dabei rauskommt oder am Ende der Überlieferung dabei rauskommt, sondern auch die Art und Weise, wie sie miteinander geredet haben. Yani, da ist er im I'tikaf in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sieht, dass eine Person traurig ist und dass er zu ihm hingeht und sagt, was ist der Grund dafür, dass du so traurig bist? Und das ist eine Art und Weise, die wir uns ebenfalls aneignen sollen. Wenn du beispielsweise in einer Moschee bist oder wie auch immer, oder du bist draußen und du siehst eine Person, einen Bruder, und du siehst, dass er traurig ist, ignoriere es nicht einfach. Denk dir nicht einfach nur, er wird jetzt schon seinen Grund haben, weshalb er traurig ist oder wie auch immer, sondern dass man wirklich versuchen sollte, sich da rein zu versetzen, dass man sagt, Bruder, was ist der Grund, warum bist du traurig? Selbst wenn du nicht helfen kannst, wenn er jetzt finanzielle Probleme hat oder und du ihm nicht helfen kannst, sei einfach nur für ihn da, frage ihn, Bruder, ich sehe, du bist traurig, was ist der Grund dafür? Ja, möge Allah deine Angelegenheit erleichtern, möge Allah dir aus deiner Erschwernis einen Ausweg schaffen und so weiter und so fort. Das ist meistens schon ausreichend dafür. So sehen wir, dass Ibn Abbas radiallahu anhu zu ihm sagt, ich sehe, dass du traurig bist, was ist dir geschehen? Und so hat er ihm gesagt, ich habe mir Geld geliehen von jemandem und heute ist die Frist, um dieses Geld wieder zurückzuzahlen und ich habe nichts. So hat er ihm gesagt, lass mich mit dir gehen zu dieser Person, als Fürsprecher, als Bürger sozusagen. Und da hat er ihm gesagt, du verlässt deine Etikaf, um mit mir zu kommen. So hat er ihm gesagt, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, dass das Gehen in der Angelegenheit, beziehungsweise das Erledigen einer Angelegenheit deines Bruders, ist besser als einen Monat in dieser Moschee Etikaf zu machen. In einer anderen Überlieferung heißt es,
dass es besser ist, in der Angelegenheit eines Bruders zu gehen, um ihm zu helfen, besser als 10 Jahre in dieser Moschee Etikaf zu machen, yani in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam stellt das höher dar, die Angelegenheit eines Bruders zu erledigen, ihm zu helfen und so weiter und so fort, höher als 10 Jahre Etikaf zu machen in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ist er mit ihm zu dieser Person gegangen und Ibn Abbas hat die Tür angeklopft. Dann hat der Besitzer gefragt, wer ist da? Dann hat er gesagt, Ibn Abbas. Und die Leute haben, der Ibn Abbas gehört zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Leute haben das sehr hoch angesehen, wenn so eine Person zu ihm gekommen ist. Und dann ist er runtergekommen und hat gesagt, was ist der Grund dafür, dass du zu mir kommst? So hat er gesagt, ich komme als Bürger, als Fürsprecher dafür, für diese Person, die Geld von dir zu kriegen hat. Und dies waren 4000 Dinar, ja, 4000 der damaligen Währungseinheit. Und da hat er ihm gesagt, ich habe ihm verziehen und ich habe ihm denselben Betrag, gebe ich ihm wieder als Geschenk dafür, dass er der Grund dafür war, dass du zu mir nach Hause gekommen bist. Und so sehen wir die Art und Weise der rechtschaffenen Menschen, dass wenn sie einen Gelehrten bei sich haben oder eine ehrvolle Person oder wie auch immer, dass sie ihnen ja, den Gefallen, den sie haben möchten oder das, was sie verlangen, dass sie es auch wirklich bekommen. Er kommt und sagt ihm, ich komme als Fürsprecher für meinen Bruder und die Person sagt ihm direkt, ich habe ihm, ja, ich stelle dir vor, sagen wir 4000 Euro, jemand hat einer anderen Person 4000 Euro geliehen und sagt ihm, am heutigen Tag, am 8.5.2018 hast du mir das Geld zurückzuzahlen. Dann geht eine ehrvolle Person mit und sagt ihm, ich lege Fürsprache für ihn ein, er kann das Geld nicht zurückzahlen. Und du sagst ihm, ich habe ihm die 4000 Euro, lasse ich unter den Tisch fallen und ich gebe ihm zusätzlich 4000 Euro dazu, weil er der Grund dafür war, dass du zu mir nach Hause gekommen bist. So ist die Angelegenheit, liebe Geschwister, dass man eine Angelegenheit für seinen Bruder erledigt, welch hohen Stellenwert dies bei Allah subhanahu wa ta'ala hat.
نختموا اللقاء بأثرين للتابعين ومن جاء من بعدهم من بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم. فهذا هو الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام من أئمة التابعين. ذات يوم أرسل قوما من أصحابه لقضاء حاجة مسلم وقال لهم وأنتم في طريقكم مروا على ثابت البناني خذوه معكم. ثابت هذا من أهل العلم، فذهبوا إلى ثابت فوجدوه معتكفا في المسجد، فقالوا أرسلنا الحسن البصري وده طبعا شيخه أن تأتي معنا لقضاء حاجة فلان. قال أخبروه أني معتكف. فرجعوا للحسن يخبروه، فقال عودوا إليه وقل له يا أعمش، كان في عمش في عينيه كده، وده بقى تأنيب المعلم للمتعلم، العالم لتلميذه، يا أعمش ألا تدري أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة، أي حجة النافلة مش الفريضة اللي بيتطوع كل سنة حج. قال له لا، ده مشيك في حاجة أخيك المسلم هذا أفضل من حجة بعد حجة من حج النافلة. فترك اعتكافه وخرج لقضاء حاجة هذا المسلم. هكذا كانوا رضي الله عنهم. الآثر الثاني لعالم من علماء المسلمين أيضا من السلف الصالح يسمى ابن شبرمة. ابن شبرمة جاءه يوما أحد المسلمين لقضاء حاجة، فمشى معه حتى قضى له حاجته. اليوم التالي جاء هذا المسلم صاحب الحاجة إلى ابن شبرمة بهدية، يعني جاب له كده هدية على أنه يعني مشي في قضاء حاجاته. فقال له ابن شبرمة ما هذا؟ قال هدية لأنك مشيت في قضاء حاجتي. قال يا أخي لست بحاجة إلى هديتك، ارجع بها الآن. يا أخي إن كنت في حاجة ولم يجهد أخوك المسلم نفسه في قضائها فعد إلى بيتك وتوضأ وكبر عليه 4 تكبيرات وعده من الأموات. يعني اللي ما يقضيش حاجة المسلمين اغسل ايديك منه وصلي عليه صلاة الجنازة، ده ميت. فالأصل في الإسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فما أجمل هذا التشريع الذي يوثق رابطة الأخوة الإيمانية بين المسلمين. فعلينا ونحن نستقبل رمضان أن نستشعر هذه القيمة، خاصة يا إخوة في بلادنا في بلاد المسلمين كم من ضائقة وكم من كرب، وأنتم هنا في دول الغرب لله الحمد والمنة في سعة وفي أمن وأمان. القليل من المال عندكم كثير عندهم، هناك فقراء وأيتام وأرامل، ده لو كل أخ أخرج 100 يورو فقط، 100 يورو تكفو الأسرة في بلادنا على دخول رمضان، تأتي لهم بخزين بيتهم وتدخل السر على أولادهم حتى يكون الله في عوننا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل.
So beenden wir den Vortrag damit in zwei Ereignissen, welche wir erwähnen. Eines, welches Hassan al-Basri mit involviert. Eines Tages hat er zu ein paar Personen gesagt, Hassan al-Basri sagte zu ihm, geht und erledigt die Sache von Person XY und nimmt unterwegs den und denjenigen mit, damit er euch dabei hilft. So sind sie zu ihm gegangen und haben ihn vorgefunden, wie er Itikaf ist, und hatten ihm gesagt, ich kann nicht mit euch gehen, ich bin im Itikaf. So gingen sie zurück zu Hassan al-Basri und sagte, die Person hat es verweigert, mit uns zu gehen, weil er sich im Itikaf befindet. Und so hat er ihm gesagt, richtet ihm aus, weißt du denn etwa nicht, dass das Erledigen einer Sache deines Bruders besser ist als die freiwillige Hajj, die du vollziehst? Hier sehen wir ebenfalls, dass das Erledigen der Sache deines Bruders besser angesehen ist oder höher angesehen ist als eine freiwillige Hajj, die du vollziehst. Ebenfalls wird auch überliefert, dass Ibn Shubruma eines Tages ebenfalls mit einem Bruder gegangen ist, um seine Angelegenheit zu erledigen. Und dieser wollte sich dafür bedanken und hat ihm ein Geschenk gebracht. Und dann hat ihn Ibn Shubruma gefragt, was ist das? Und hat ihm gesagt, ich möchte mich dafür bedanken, dass du mir in der und der Angelegenheit geholfen hast. Hat ihm gesagt, geh und nimm das mit. Wenn du jemanden von den Muslimen sozusagen vorfindest, der nicht mit dir geht, um deine Angelegenheit zu erledigen, das ist jetzt ein arabisches Sprichwort, das man sagt, aber geh, wasch deine Hände von ihm ab und mach 4-mal den Takbir. Was ist damit gemeint? Salat al-Janaza zu beten. Ja? Wenn du jemanden findest, der als Muslim nicht angestrengt ist oder bestrebt ist, mit dir zu gehen, die Angelegenheit eines Muslims zu erledigen, dann bete Salat al-Janaza über ihn. Was ist damit gemeint? Natürlich nicht sinnbildlich, nicht wörtlich, du sollst nach Hause gehen und Salat al-Janaza beten, sondern den kannst du so sehen, als wäre er für dich gestorben. Jemand, der nicht bewilligt ist oder jemand, der nicht bereit ist, mit dir zu gehen, um eine Angelegenheit zu erledigen. So viel dazu, liebe Geschwister, dass man sich bewusst sein sollte, du bist bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist in der Hilfsbereitschaft bei dir, so wie du in der Hilfsbereitschaft deines Bruders bist.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.